das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Es wirkt schon ein bisschen merkwürdig, wie sehr die G7 Staats- und Regierungschefs die Tatsache feiern, dass einer von ihnen überhaupt bis zum Schluss dabei blieb bei ihrem Treffen am Genfer See. Aber der eine ist nun mal US-Präsident Donald Trump, der ihnen heute auch noch mal entgegenhielt: Ich bin hier der Boss. Dass Trump, anders als beim letzten Mal, nicht vorzeitig abreiste, mag auch mit dem Kniff von Gastgeber Emmanuel Macron zu tun gehabt haben, den für heute Abend, also nach dem Gipfel, hierhin einlud zum Gala-Dinner ins prunkvolle Versailler Schloss von Sonnenkönig Ludwig XIV. Aber auch sonst war es am Ende ein Gipfel der Gemeinsamkeiten. Sabine Boland.
Es ist die Krönung nach dem Gipfel. Der französische Präsident und seine Frau empfangen den amerikanischen im Schloss von Versailles. Das Diner sei ein Geburtstagsgeschenk zum 250. Bestehen der USA, nicht für Trump persönlich. Dem dürfte es trotzdem schmeicheln. Er liebt bekanntermaßen alles Prunkvolle. Mit der Aussicht auf ein Festmahl im Schloss ist Trump beim G7-Gipfel in Evian diesmal bis zum Ende geblieben und das gut gelaunt. Ich bin der Boss. Daran will Amerikas Nummer 1 auch im Spaß keinen Zweifel lassen. Und die anderen Gipfelteilnehmer spielen mit. Minimalziel, kein Eklat. Gastgeber Macron zieht am Ende eine positive Bilanz des Treffens. Dieser G7 war ein Erfolg, weil er ein Moment der Einheit war. Konkret heißt das, Trump unterstützt die Europäer bei ihren Bemühungen um ein Ende des Kriegs gegen die Ukraine. Die Sanktionen gegen den Angreifer Russland sollen verschärft werden. Im Gegenzug loben die Europäer das angekündigte Abkommen zwischen den Kriegsparteien USA und Iran. Trump ist zufrieden mit den Gipfelteilnehmern. Sie lieben diesen Deal, weil sie wollen, dass es vorbei ist und die Straße von Hormuz wieder offen. Aber Trump wäre wohl nicht Trump, wenn er nicht ein Körnchen Sand ins diplomatische Getriebe streuen würde. Ich habe Iran gesagt, wenn ihr euch nicht an das Abkommen haltet, ich will das nicht, aber dann bomben wir euch in Grund und Boden. Das wäre erneut ein großes Problem für die Weltwirtschaft. Um die ging es am letzten Gipfeltag. Auch hier zeigten sich die G7-Länder einig, von China will man weniger abhängig sein. Auch Chefs von großen KI-Unternehmen waren heute am Genfer See zu Gast. Ein Thema: den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet verbessern. Außerdem sei eine strengere Regulierung von KI-Anwendungen nötig, damit sie nicht in die falschen Hände fallen. Wir wollen alle Innovation, wir wollen leistungsfähige Rechenzentren. Aber niemand kann mehr ignorieren, weder die Regierenden noch die Wirtschaftsverantwortlichen, welchen Einfluss künstliche Intelligenz auf Demokratie und die Gesellschaft hat. Viele gemeinsame Erklärungen also. Die G7-Länder ziehen an einem Strang bei ganz unterschiedlichen Themen, zumindest bei diesem Gipfel, aufatmen. Aber nochmal, Trump wäre nicht Trump, wenn nicht schon morgen einiges wieder anders sein könnte, trotz des prunkvollen Empfangs im Schloss von Versailles.
Ja, und die Rahmenvereinbarung, die die USA und der Iran am Freitag unterzeichnen wollen, die soll laut Medienberichten 14 Punkte umfassen. Manche treten demnach sofort in Kraft, vom Einstellen aller Kampfhandlungen, auch im Libanon, bis zum Ende der Blockade der Straße von Hormuz. Andere Punkte sollen dann Teil weiterer Verhandlungen sein. Wie etwa das iranische Atomprogramm oder die Aufhebung von Sanktionen. Auch von 300 Milliarden US-Dollar für den Wiederaufbau im Iran ist da offenbar die Rede. Und diese Vereinbarung war auch eines der Themen, über das unser Hauptstadtstudioleiter Markus Preis mit Bundeskanzler Friedrich Merz am Rande des G7-Gipfels gesprochen hat.
Herr Bundeskanzler, Sie haben Donald Trump gratuliert zum diplomatischen Durchbruch in Sachen Iran. Es handelt sich um einen Deal, der da jetzt im Raum steht, der Probleme löst, die Donald Trump selber geschaffen hat, und einen Deal, der viele Fragen offen lässt. Was gibt es da zu gratulieren?
Wenn Sie sich erinnern, vor einem Jahr, ziemlich genau zum G7-Treffen in Kanada, hat der Konflikt mit dem Iran begonnen, ist offen ausgebrochen. Und wenn wir heute zurückschauen, dann können wir sagen, dieser Staat, dieses Land, dieses Regime ist sehr geschwächt. Das gesamte Umfeld, Houthis, Hisbollah, Hamas, ist sehr geschwächt. kaum noch Fähigkeiten, den Terrorismus in der Region fortzusetzen. Und vom Iran selbst aus, wenn wir zuversichtlich sind, und das sind wir, wird diese Gefahr eines staatlichen Terrorismus in der ganzen Region nicht mehr ausgehen. Und das ist wirklich ein großer Erfolg.
Trotzdem ist nicht sicher, dass die Straße von Hormuz wieder offen ist. Und das interessiert Millionen Deutsche, die bei jeder Tankfüllung 20, 30 Euro mehr bezahlen. Ist der Iran wirklich so geschwächt? Und können Sie irgendwas Positives nennen, was dieser Krieg wirklich bewirkt hat?
Die Straße von Hormuz wird, jedenfalls nach dem, was wir wissen und was auch die amerikanische Regierung uns heute und gestern gesagt hat, im Verlauf der nächsten Tage wieder vollständig geöffnet, auch ohne Gebühren. Und das ist nicht nur für die Preise in Europa wichtig, das ist für die Verfügbarkeit von Öl und Gas in Asien wichtig, denn das hat ja mit die Preise auch in Europa nach oben getrieben. Also es gibt Anlass zur Zuversicht, dass diese Straße wirklich wieder für den Schiffsverkehr vollständig und gebührenfrei geöffnet wird.
Wir haben in den vergangenen Tagen viel darüber in Deutschland auch diskutiert, wie Ihr Verhältnis zu Donald Trump ist. Donald Trump hat Ihnen persönlich gesagt, Sie wüssten gar nicht, wovon Sie da reden. Haben Sie sich hier ausgesprochen oder sagt ein Fußballtrikot mehr als 1000 Worte?
Also über das Verhältnis zwischen Donald Trump und mir haben Sie mehr spekuliert, als wir beide darüber gesprochen haben. Wir haben hier sehr, sehr gut zusammengearbeitet, von vorgestern Abend an bis jetzt gerade eben vor wenigen Minuten. Wir haben gerade eben noch mal miteinander über ein paar Folgetermine gesprochen. Nein, das Verhältnis ist gut, sehr ordentlich gewesen, auch hier produktiv. Wir sind auseinandergegangen mit einer Einigkeit untereinander, den G7-Staaten, europäisch, atlantisch, Japan, wie ich es im letzten Jahr nicht wahrgenommen habe und wie es auch das ganze Jahr dazwischen nicht war.
Ist da auch ein Element der Selbstverleugnung der Europäer dabei? Sie haben noch vor kurzem gesagt, die haben keine Strategie, die werden da gedemütigt. Wie schwer fällt es Ihnen, hier Trump immer wieder so zu loben?
Naja, wir haben jetzt diesen Konflikt gesehen seit dem 28. Februar und heute ist der 17. Juni. Der hat länger gedauert, als auch die Amerikaner es gedacht haben. Aber das Ende scheint so zu sein, wie wir es hier wahrnehmen, nämlich eine deutliche Schwächung des Terrorismus in der Region und auch die Fähigkeit der iranischen Regierung, Atomwaffen zu produzieren, ist für Jahre geschwächt, zurückgeworfen, möglicherweise endgültig beseitigt. Und das, finde ich, ist ein gutes Ergebnis.
Haben Sie Sorge, dass Israel und Benjamin Netanyahu Interesse daran haben, dass dieser Deal nicht zustande kommt?
Die Sorge habe ich nicht. Wir haben allerdings mit Besorgnis auf den Libanon geschaut. Der Libanon ist hier ein großes Thema gewesen. Wir haben alle, auch die israelische Regierung, gebeten, auch mit Gesprächen zwischendurch, die Konflikte dort jetzt etwas zu mäßigen und auch die Auseinandersetzung dort zu beenden. Wir haben Verständnis für das Sicherheitsinteresse Israels, aber das darf nicht so weit gehen, dass ein ganzer Staat in der Nachbarschaft destabilisiert wird. Und das ist hier die einhellige Meinung aller Beteiligten gewesen.
Das heißt, ist das auch eine Warnung in gewisser Weise an Israel, da sich jetzt zurückzuhalten, weil es auch um die deutsche Wirtschaft letztlich geht, damit dieser Deal steht?
Es geht zunächst einmal um den Frieden in der Region und dann natürlich mittelbar auch um unsere Interessen. Aber vor allem ist wichtig, dass dieser Konflikt jetzt beendet wird und Israel darf nicht zum Konflikttreiber werden, sondern muss eine aktive Rolle einnehmen, den Konflikt jetzt zu beenden, und die Chance gibt es.
Ich möchte noch kurz auf das Thema Russland und Ukraine-Krieg schauen. Sie haben eine große Einigkeit festgestellt. Sie haben gestern gesagt, das ist ein Tag der Hoffnung für die Ukraine. Jetzt wissen wir, Donald Trump macht nichts umsonst. Wie erklären Sie sich, dass er sozusagen den Blick jetzt wieder in die andere Richtung dreht und den Druck Richtung Moskau erhöht?
Wir haben mit ihm intensiv über die Frage diskutiert, wie können wir diesen Krieg eigentlich beitragen zu beenden. Wir beenden ihn ja nicht, wir haben ihn noch nicht angefangen. Aber beizutragen, ihn zu beenden, heißt, die Ukraine zu stärken, politisch, ökonomisch und auch militärisch. Und am Beispiel des Iran haben wir Trump deutlich gemacht, so geht es. Und nur aus einer Position der Stärke heraus wird Russland einsehen, dass es keine Chance hat, diesen Krieg militärisch zu gewinnen. Und da sind wir ein großes Stück weitergekommen in der Übereinkunft in dieser Vorgehensweise.
Hat Trump auch innenpolitische Interessen, dass er diesen Weg jetzt geht?
Das kann ich nicht beurteilen. Die Wahlen im November in den USA werfen natürlich ihre Schatten voraus. Das ist gar keine Frage. Aber wir haben ein gemeinsames Interesse als G7, dass der Krieg in der Ukraine jetzt nach 4,5 Jahren beendet werden kann. Und noch einmal, die Botschaft ist klar. Russland kann ihn nicht gewinnen. Und deswegen sollte Putin an den Verhandlungstisch kommen.
Das haben Sie in den letzten Tagen mehrfach gesagt. Russland kann den Krieg militärisch nicht gewinnen. Was macht Sie da so sicher bei einer Atommacht?
Russland hat vor 4,5 Jahren den Krieg in der Absicht begonnen, innerhalb weniger Tage Kiew einzunehmen. Und das ist jetzt 4,5 Jahre nicht gelungen. Und das wird auch in Zukunft nicht gelingen, weil dieses Land wird sich verteidigen. Und ich bin mit meiner Einschätzung sicher, dass Russland genug Warnungen bekommen hat von vielen Staaten der Welt, auch von nahestehenden Staaten der Welt, von dieser letzten Eskalation Abstand zu nehmen. Ich bin mir sicher, Russland hat diese Warnung verstanden.
Herzlichen Dank, Herr Bundeskanzler. Danke Ihnen.
Das Tor an der Grenzlinie zwischen der Insel Usedom und Swinemünde steht symbolisch für Lass uns gemeinsam durchgehen. Und tatsächlich rücken Polen und Deutschland wieder enger zusammen, auch durch die Bedrohung durch Russland. Aus Warschau gab und gibt es aber immer wieder harsche Töne und Forderungen nach Entschädigungen für das Leid aus dem Zweiten Weltkrieg, was Berlin bis heute ablehnt. Nun, genau 35 Jahre nach Abschluss des Nachbarschaftsvertrags, soll das deutsch-polnische Verhältnis auch militärisch enger werden. Isabel Szajani.
Die große politische Bühne in Berlin für eine Beziehung, die man als eine empfindliche beschreiben könnte. Vor 35 Jahren wurde der Nachbarschaftsvertrag geschlossen. Doch auch an diesem feierlichen Tag ist für viele in Polen die Geschichte derart lebendig, dass sie sich leicht zwischen sie und die deutschen Nachbarn schiebt. Und da spricht Polens Außenminister die 50.000 noch lebenden Opfer der Nazis an. Dabei gibt es Menschen, die besonders gelitten haben unter der deutschen Besatzung. Opfer von Konzentrationslagern, Zwangsarbeiter. Wir erwarten eine Wiedergutmachung im moralischen und im materiellen Sinne. Die Bundesrepublik sollte das ernst nehmen und diese Herausforderung schnell angehen. Etwas später der symbolische Teil der Feierlichkeit. Polen bekommt Beutekunst zurück. Es bleibt der Eindruck, dem Bundesaußenminister ist das Thema Wiedergutmachung ein persönliches Anliegen.
Und wir haben eine Verantwortung für diese noch lebenden Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Und ich persönlich bin der Auffassung, dass wir ihnen auch ein Zeichen der Solidarität und der Verbundenheit geben müssen.
Gestern Abend eine Demonstration vor der deutschen Botschaft in Warschau. Ein Vorfall reicht und schon lebt der deutschen Hass wieder auf. Sie empören sich über die deutsche Polizei. Am selben Tag hatte sie in Berlin rechtsnationale Polen kurzzeitig festgenommen. Bei einer unangemeldeten Demonstration gab es Auseinandersetzungen mit der Polizei. Ein Demonstrant wurde verletzt. Auch ein Spitzenpolitiker der rechtspopulistischen PiS-Opposition ist vor der Botschaft. Warum haben Sie Gestapo gerufen? Weil es Gestapo-Methoden sind, antwortet sein Begleiter und er nickt. Auf der zweiten offiziellen Bühne des heutigen Tages in Warschau haben Polen und Deutschland ein Verteidigungsabkommen geschlossen. Die beiden Länder wollen militärisch enger zusammenarbeiten, etwa im Bereich Cybersicherheit, beim Schutz der kritischen Infrastruktur und auf der Ostsee.
Also um das klar zu sagen, wir haben ein großes Interesse, die rüstungsindustrielle Kooperation mit Polen auszubauen. Das liegt in unserem Interesse.
Im Westen hat Polen Freunde und im Osten sind unsere Feinde. Auf in die Zukunft. Aber das Verhältnis zwischen diesen Nachbarn wird wohl empfindlich bleiben.
Gentechnisch veränderte Pflanzen spalten die Gemüter. Die einen hoffen dadurch auf mehr Ertrag und resistentere Pflanzen, die anderen lehnen Gentechnik kategorisch ab. Seit heute gibt es so etwas wie einen politischen Kompromiss. Eingriffe, bei denen es nicht um eine grundsätzliche Veränderung des Erbguts geht, hat das EU-Parlament heute erlaubt. Und derart veränderte Lebensmittel dürfen künftig auch ohne spezielle Kennzeichnung im Supermarkt verkauft werden. Tobias Feist und Christian Feld.
Sophie Kraul betreibt einen Bio-Bauernhof im Nordschwarzwald. Als Mitglied des Demeter-Verbandes hat sie sich selbst besonders strenge Auflagen gegeben. Die 44-Jährige engagiert sich auch bei den Grünen in der Landwirtschaftspolitik. Kritisch sieht sie die EU-Pläne, die Nutzung von Gentechnik zu lockern.
Das Problem entsteht im Grunde genommen da, wo der Nachbar baut etwas an, was mit neue Gentechnik gezüchtet ist. Es kreuzt sich in unserem Feld aus, weil wir eine gleiche Kultur haben wie er. Und die Verunreinigung wird festgestellt und dann kann ich das nicht mehr als Bio verkaufen.
Die Entscheidung fällt am Mittag hier im EU-Parlament in Straßburg. Die Abgeordneten machen den Weg dafür frei, dass Gentechnik in Zukunft in der Landwirtschaft häufiger zum Einsatz kommen kann. Die Befürworter betonen, es handle sich um bestimmte Pflanzensorten mit begrenzten und gezielten genetischen Eingriffen.
Es ging heute um die Frage, wenden wir uns von der Welt ab oder wenden wir uns der Welt zu? Und ich bin froh und dankbar, dass sich die Mehrheit des Europäischen Parlaments auf neuere Entwicklungen in der Welt einlässt.
Zum Einsatz käme unter anderem die CRISPR-Cas-Methode, die sogenannte Genschere. Einzelne Sequenzen im Erbgut werden verändert. Mit der Methode lassen sich zum Beispiel Pflanzen mit tieferen Wurzeln züchten. Es wird aber nichts Fremdes eingesetzt. Landwirt Paul-Christian Küskens verspricht sich davon gesündere Pflanzen, die etwa weniger Wasser oder Dünger brauchen. Der Geneingriff kein Problem, sagt er.
Eigentlich ist das nur eine Mutation, die auch natürlich hätte gefunden werden können, weil wir ja nichts zugefügt haben. Und es ist nur eine Beschleunigung des normalen Fortschritts. Und insofern sehe ich das unkritisch.
Kritisch sieht er und nicht nur er, dass erstmals Firmen auch Patente auf neue Sorten und Technologien anmelden können. Das helfe nur großen Agrarkonzernen, heißt es auch im EU-Parlament. Sie erhoffen sich, ihre jetzt schon obszönen Profite noch zu erhöhen, wenn sie sich das patentieren lassen können. Das gibt den multinationalen Konzernen noch mehr Macht über unser Lebensmittelsystem auf Kosten der Landwirte und Bürger. Biobäuerin Sophie Kraul befürchtet für ihren Betrieb vor allem Kosten und Aufwand. Sie will auch in Zukunft die selbstgegebenen, strengen Bio-Auflagen einhalten.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages, Susanne, mit dir.
Die Zahl der antisemitischen Vorfälle in Deutschland bleibt hoch. Das zeigt der Jahresbericht der zuständigen Meldestellen. 2025 wurden 8.725 Fälle registriert, etwas mehr als im Jahr davor. Besonders deutlich ist dagegen der Anstieg seit 2023. In dieses Jahr fallen der Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel und der Beginn des Gaza-Krieges. Zu antisemitischen Vorfällen gehören Beleidigungen ebenso wie Sachbeschädigung und Gewalt gegen Juden. Die Erschießung des russischen Exilkünstlers Semjon Skripetsky in Polen war nach den Worten des polnischen Ministerpräsidenten Tusk aller Wahrscheinlichkeit nach ein politischer Mord. Darauf deuteten alle Hinweise hin, so Tusk. Skripetsky galt als Kritiker des russischen Präsidenten Putin und war für seine provokativen Karikaturen bekannt. Am Montag war er auf einem Parkplatz in seinem polnischen Wohnort niedergeschossen worden und gestorben. In Leipzig ist die größte Solarthermieanlage Deutschlands in Betrieb genommen worden. Auf rund 14 Hektar Fläche wurden tausende Kollektoren installiert, die die Strahlungsenergie der Sonne in Wärme umwandeln. Nach Angaben der Leipziger Stadtwerke können so im Durchschnitt 2, im Sommer bis zu 20% des Wärmebedarfs der Stadt gedeckt werden. Damit könnte die Anlage auch ein Modell für andere Kommunen sein.
So sehen Sieger aus. In Saarbrücken finden noch bis zum Samstag die nationalen Sommerspiele der Special Olympics statt. Anders als bei den Paralympics, bei denen Leistungssportler vor allem mit körperlicher Beeinträchtigung antreten, gehen bei den Special Olympics Menschen mit geistiger Behinderung an den Start. Und natürlich gilt auch hier das olympische Motto: Dabei sein ist alles, wie Frank Stuckatz berichtet.
Mit guter Laune geht bekanntlich alles besser. Deshalb sorgen Helfer bei den Special Olympics immer dafür, dass die Sportler locker bleiben, nicht ver-, sondern entkrampfen. Diese Lebensfreude könnte andere inspirieren, denn das möchte Special Olympics. Menschen mit geistiger Behinderung sollen stärker wahrgenommen werden. Diese Botschaft stand schon während der Eröffnungsgala im Mittelpunkt.
Inklusion ist hier im Vordergrund. Ihr seid die Inklusion. Wir sind eine Gesellschaft, nicht zweierlei.
Auch das Streben nach Fairness hier ist vorbildlich. Jeder bei Special Olympics bekommt die Chance zu gewinnen.
Auf die Plätze!
In den Finals sollen möglichst gleich starke Kontrahenten um den Sieg wetteifern. Deshalb wird zu Beginn ein Klassifizierungswettbewerb ausgetragen. Danach werden Finalgruppen gebildet, die ein ähnliches Leistungsniveau haben. Wie viele Gruppen zusammengestellt werden, hängt von der Anzahl der Starter ab. Zu einer gehören mindestens 3 und höchstens 8.
Lass dich drücken, richtig stark.
So einfach. Alisa Hamcic reitet seit 12 Jahren und hat sich in der Zeit stark verbessert.
Am Anfang habe ich angefangen Level C, das ist Schritt mit dem Pferd. Und da habe ich immer weiter geübt und bin aufgestiegen auf Level B. Level B heißt Schritt-Trab.
In dieser höheren Leistungsklasse muss die 28-Jährige durch das ganze Dressurviereck reiten, in Schritt und Trab. Die erhoffte Medaille gewinnt sie nicht, aber auch als Fünfte wird sie bei Special Olympics geehrt.
Hauptsache, ich bin dabei und fünfter Platz und eine Schleife in die Aus, sehr zufrieden. Und auf meinem Pferd Herkules. Der hat es so super heute gemacht.
Immer das Beste zu geben, zählt bei Special Olympics mehr als der Sieg.
Auf jeden Fall. Und das Wetter, das wird auch olympisch, Carsten, oder? Viel Glanz am Himmel.
Ja, ich hoffe, das wird nicht unbedingt olympische Rekorde geben bei den Temperaturen. Denn das, was da auf uns zurollt, ist schon eine ziemlich ausgemachte Hitzewelle. Die wird vor allem im Süden und im Südwesten sehr lang andauern. Blick Richtung Freiburg im Breisgau. Wir haben hier mal die 30-Grad-Marke bei den Höchsttemperaturen markiert. Und etliche Wettermodelle zeigen uns, dass es möglich wäre, dass es über die gesamten nächsten zwei Wochen Höchsttemperaturen im Südwesten gibt von 30 Grad und mehr. Und übrigens jetzt übers Wochenende, von Freitag bis Montag, wird eine andere Marke überschritten, die 35-Grad-Marke. Das heißt, wir reden hier wirklich von einer extremen Hitze. Im Norden Deutschlands werden nicht ganz so hohe Temperaturwerte erreicht. Blick Richtung Bremen dafür. Und das gilt vor allem für den gesamten Nordwesten, wird die Luft wahnsinnig feucht. Und deshalb wird es vor allem am Freitag und am Samstag eine extrem schwüle Luft sein, was trotz der nicht ganz so hohen Temperaturen zu einer sehr großen Wärme- und Hitzebelastung für die Menschen führen wird. Und das Wetter ganz konkret, die feuchte Luft sehen wir auch in dieser Nacht im Norden, im Nordosten mit dichteren Wolkenfeldern, ab und zu ein paar Regentropfen, die daraus hervorfallen. Ansonsten gibt es morgen tagsüber viel Sonnenschein. Im Norden bleibt es bewölkter, da kann es kurze Schauer geben, aber nur vereinzelt. Am Nachmittag sind auch einzelne kurze Gewitter auch am Abend möglich. Die Temperaturen morgen früh 12 bis 20 Grad. Tagsüber gibt es einen weiteren Temperaturanstieg. Im Norden auf 24 bis 30, im Südwesten bis auf 36 Grad. Und mit noch höheren Temperaturen machen wir dann am Freitag und am Samstag weiter bis zu 37 Grad. Allerdings häufen sich auch Gewitter, vor allem in den Abendstunden. Und diese können dann durchaus unwetterartig ausfallen.
Eine Menge dabei. Carsten, vielen Dank für diese Aussichten. Gerne. Soweit von uns. Hier im Ersten folgt jetzt eine Reportage über Großbritanniens junge Generation 10 Jahre nach dem Brexit-Referendum.
Und zwar mit dem Titel Die Brexit-Erben, uns reicht's.
Unbedingt dranbleiben. Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Wir sagen Tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.